SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit aktuellen Romanen und Erzählungen aus dem großen Literaturland USA und mit Musik des deutsch-amerikanischen Duos Lambert und Decker. We Share Phenomena heißt deren erstes Album, das auf nahezu hypnotische Weise Piano und Gesang vereint und das wir in der kommenden Stunde spielen werden.
We share phenomena, but the rest is way off base. In a way, it's a case of missing home, a place I've never known. In an oblique way, you're home.
Kaum ein Land prägt unser literarisches Leben so sehr wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Das freut die einen, weil sie vom erzählerischen Stil und den Geschichten so vieler US-Schriftsteller begeistert sind. Das ärgert die anderen, weil sie diese kulturelle Dominanz ablehnen und weil sie sich vielleicht für ganz andere Lektüren und Sprachräume interessieren. Tatsache ist, Jahr für Jahr werden stilistisch überraschende, manchmal schrecklich langweilige, dann wieder erstaunlich erfolgreiche US-Titel ins Deutsche übertragen. So auch in diesem Herbst. Im SWR 2 Lesenswert Magazin schauen wir also heute über den großen Teich und stellen Werke aus den USA vor. Etwa den neuen Erzählband von Weltbestsellerautor Jeffrey Eugenides und den Debütroman von Liza Halliday, die mit Asymmetrie auch über ihre Affäre mit Philip Roth zu schreiben scheint. Zwischen den Beiträgen hören Sie Musik vom neuen deutsch-amerikanischen Duo Lambert und Decker. We Share Phenomena heißt ihr erstes Album, das so ambitioniert wie eingängig ist. Im Grunde genommen könnte man sagen, in dieser Musik finden Amerika und Europa endlich mal wieder zusammen.
A step you can retrace. In a lace is a pattern of the known, an enigma all in one. In an oblique way, you're home.
Der Roman Middlesex von Jeffrey Eugenides war ein großer Wurf. Die Geschichte eines Hermaphroditen, der als Mädchen geboren wurde und sich gegen alle Widerstände eine neue sexuelle Identität zulegen möchte, wurde zum Weltbestseller. Den Pulitzer-Preis hat der amerikanische Schriftsteller für dieses Werk erhalten. Seitdem sind einige wenige Bücher von Eugenides erschienen, die aber keineswegs so erfolgreich waren wie eben jener Roman Middlesex. Zuletzt, nämlich 2011, veröffentlichte er das Buch Die Liebeshandlung und in der kommenden Woche erscheint nun eine Sammlung von Kurzgeschichten unter dem Titel Das große Experiment. Ob der Autor, der auf der langen Strecke zu brillieren weiß, auch die kleine Form beherrscht, erzählt Ihnen Theresa Hübner.
Eine Geschichte, in der sich das ganze Eugenides-Universum wunderbar entfaltet, trägt den Titel Alte Musik. Im Mittelpunkt Rodney, Familienvater aus Chicago. Sein ganzer Stolz ist ein apfelgrünes Klavichord, ein historisches Tasteninstrument, genau richtig für die Musik des Mittelalters, des Barock und der Renaissance, also für alte Musik.
Alte Musik ist rational, mathematisch, ein wenig steif. Und all das war Rodney auch. Lange bevor er sein erstes Klavichord gesehen oder eine unvollendete Doktorarbeit über Temperierungssysteme in der Reformationszeit geschrieben hatte, war er schon so gewesen.
Doch jetzt hat ihn das geliebte Instrument in Schwierigkeiten gebracht. Als Klavierlehrer verdient Rodney gerade genug Geld für die Familie. Die Raten für das teure Instrument aber kann er schon länger nicht mehr bedienen. Und während das Inkassobüro ihn mit fiesen Anrufen unter Druck setzt, denkt Rodney zurück an seine Zeit als Doktorand in Berlin. Eigentlich wollte er in Leipzig erforschen, wie Bach sein wohltemperiertes Klavier gestimmt hatte, aber weil die DDR ihm kein Visum gab, hing er in West-Berlin fest.
West-Berlin war nicht, wie Rodney es sich vorgestellt hatte. Die Stadt war in keinerlei Hinsicht wie alte Musik. Sie war vollkommen irrational und unmathematisch. Nicht steif, sondern undiszipliniert. Sie war voller Kriegswitwen, Verweigerer, Hausbesetzer und Anarchisten. Rodney ertrug den Zigarettenqualm nicht. Das Bier verursachte bei ihm Blähungen. Wann immer er konnte, ging er in die Philharmonie, um all dem zu entkommen.
So wie es sich für eine gute Kurzgeschichte gehört, ist einem der Hauptcharakter sofort vertraut. Seine Gedanken, seine Spleens und Ticks, sein kleines Lebensuniversum und natürlich die Misere, in der er steckt. Letzteres hat er gemeinsam mit den übrigen Charakteren des Buches. Sie alle, meist sind es Familien oder Paare, stehen kurz vor einem gewaltigen Umbruch oder stecken in großen Schwierigkeiten.
Wenn ich mein Versteck verlassen und ums Haus streifen würde, könnte ich das Gästezimmer sehen, das mir immer als Rückzugsort gedient hat, wenn der Streit mit Johanna eskaliert war. Das Zimmer, in dem ich letztes Frühjahr das erste Mal unsere Babysitterin Cheyenne gevögelt habe.
Auch der Ich-Erzähler in »Such den Bösewicht« hat ein Problem. Er darf sich dem Haus, in dem Ehefrau und Kinder wohnen, nicht nähern und tut es trotzdem. Schon seit Jahren ist seine Ehe zerrüttet. Alkohol und wohl auch Gewalt haben dazu beigetragen. Doch auch wenn die Settings in den 10 Kurzgeschichten in »Das große Experiment« oft lebensnah und realistisch anmuten, sind die Charaktere in dieser Sammlung doch fast alle ein bisschen drüber. Leicht skurril, tendenziell größenwahnsinnig, vielleicht auch einfach sehr amerikanisch. Wer mit Eugenides Werk vertraut ist, trifft auf alte Bekannte. In »Das Orakel der Vulva« ist es Dr. Peter Luce, der Sexexperte aus Eugenides Bestseller »Middlesex«. Und in Airmail kommt Mitchell, der vergeistigte, esoterische Mitchell aus dem Roman »Die Liebeshandlung« zu Wort.
Eines Morgens in einer Pension in Bangkok war Mitchell mit einer Magenverstimmung aufgewacht. Am nächsten Morgen fing der Durchfall an. Das war nichts Besonderes, er hatte ihn schon in Indien gehabt, bloß war er damals nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Dieser nicht. Stattdessen wurde er schlimmer.
Mühelos gelingt es Eugenides in seinen Kurzgeschichten, ein romangleiches Leseuniversum auszubreiten. An der renommierten Princeton-Universität hat er eine Professur für kreatives Schreiben inne und zeigt in seinen Short Stories, dass er sein schriftstellerisches Handwerk exzellent versteht. Lebendige, fein ausgearbeitete Charaktere, präzise geführte Spannungsbögen, kein überflüssiges Geschwafel. Einzig die Enden sind etwas unbefriedigend, denn die meisten Geschichten plätschern ins Leere. Das lässt zwar Raum für Fantasie, wirkt aber auch unfertig und etwas lieblos.
Im nächsten Augenblick hatte Mitchell das Gefühl, durchs Wasser nach unten zu fallen. Und dann spürte er sich überhaupt nicht mehr. Er versuchte, sich zusammenzunehmen, um diese letzte Botschaft zu diktieren, erkannte jedoch rasch, dass nichts von ihm übrig war, das das noch tun könnte.
Bestenfalls in die Kategorie Geschmackssache gehört Eugenides Frauenbild. Das ist doch sehr von vorgestern, machohaft, stellenweise sogar sexistisch. Die Frauen in dieser Geschichtensammlung tauchen als stereotype Verführerinnen oder berechnende Sirenen auf. Sie stürzen die Männer ins Unglück und wollen letztendlich nur das eine. Im Fall von »Die Bratenspritze« will Thomasina Sperma.
Thomasina, ich wiederhole wie eine tickende Uhr, war 40. Sie hatte so ziemlich alles im Leben, was sie wollte. Sie hatte einen tollen Job, ein sagenhaft großzügiges Apartment an der Hudson Street, sie verfügte über ein gutes, größtenteils intaktes Aussehen, ihre Brüste waren vom Lauf der Zeit zwar nicht unberührt geblieben, hielten jedoch tapfer die Stellung. Außerdem hatte sie neue Zähne. Doch ein Baby hatte sie nicht.
Um dieses Baby zu bekommen, gibt Thomasina eine reichlich seltsame Party, auf der sie Sperma verschiedener Männer einsammelt. Sperma, das sie später mit einer Bratenspritze nutzen möchte. Alles für das ersehnte Ziel.
Jeder weiß, dass Männer in Frauen nur Objekte sehen. Unser abschätzendes Taxieren von Brüsten und Beinen lässt sich jedoch nicht vergleichen mit der kaltblütigen Berechnung einer Frau auf Samenschau.
Immerhin ist diese Geschichte schön skurril und war daher auch bestens als Vorlage für den ähnlich neurotischen Hollywood-Film mit Jennifer Aniston geeignet. Fast unerträglich liest sich dagegen die letzte Geschichte des Buches. Um nicht zwangsverheiratet zu werden, verführt eine junge indischstämmige Studentin ihren Professor. Später behauptet sie, er habe sie vergewaltigt und ruiniert so sein Leben. Falsche Vergewaltigungsvorwürfe als Waffe, der Mann als ultimatives Opfer weiblicher Skrupellosigkeit. Das ist für einen Meister der Vielschichtigkeit wie Eugenides einfach zu billig.
So hatte Praktri sich die Sache überlegt. Ein älterer Mann war besser, weil es bei ihm keine Rolle spielte, ob sie ihm Flirtnachrichten geschickt hatte und ob sie freiwillig in sein Hotelzimmer gekommen war. Ihr Gewissen würde sie weniger plagen, wenn sie so einen Typen in die Sache hineinzog, als irgendeinen ahnungslosen Jungen aus der Schule.
Immerhin macht die neueste Geschichte der Sammlung Hoffnung. Klagende hat Eugenides 2017 geschrieben. Sie erzählt von zwei Freundinnen. Die ältere der beiden driftet langsam in die Demenz ab. Es geht um Einsamkeit, Freundschaft und im Mittelpunkt stehen zwei erfrischend starke Frauencharaktere. Das große Experiment ist eine Geschichtensammlung mit vielen Highlights und einigen echten Tiefpunkten. Eingefleischte Fans werden wenig Neues entdecken. Zwar meistert Eugenides auch die kurze Form, brillant ist er aber nur, wenn er sich im Roman so richtig austoben kann. Wer Eugenides noch nie gelesen hat, der sollte besser nicht mit seinen Kurzgeschichten anfangen und sich lieber Klassiker wie Middlesex vornehmen.
Therese Hübner über den Erzählband Das große Experiment von Jeffrey Eugenides, der vom deutschen Schriftsteller Gregor Henz für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen wurde.
A showcase, a presumption and a view that the sun encircles you. To convey that it's under a control, an answer that you hold. In an oblique way you're home. Plentiful.
Die 1977 geborene Schriftstellerin Liza Halliday hat mit Asymmetrie einen Debütroman vorgelegt, der weit über seine literarische Qualität hinaus für Aufsehen sorgt. Denn Halliday war eng befreundet mit dem im Mai dieses Jahres verstorbenen Schriftsteller Philip Roth und der galt nun mal als die bedeutendste literarische Instanz der USA und als der ewige Literaturnobelpreisträger, der zum Entsetzen seiner Fans ungekrönt blieb. Was also ist von Hallidays Buch zu erwarten? Ein Schlüsselroman oder gar eine Abrechnung? Christoph Schröder hat Asymmetrie gelesen.
In einem New Yorker Park spricht er sie an und kauft ihr, kein Witz, ein Softeis. Man mag es kaum glauben. Alter Mann spendiert junger Frau ein Eis. Und es funktioniert sogar. Alice Dodge ist 25 Jahre alt, arbeitet als Lektoratsassistentin in einem Verlag und ist erfüllt von dem Gedanken, eines Tages selbst einen Roman zu schreiben. Selbstverständlich erkennt Alice den Mann, der sie ins Gespräch zieht, sofort. Ezra Blazer, ein weltberühmter Schriftsteller und ein Mann von mehr als 70 Jahren. Sind Sie dabei? Fragt er nur. Und die beiden beginnen mit größter Selbstverständlichkeit eine Affäre, die sich in eine Beziehung ausweitet. Das Pikante daran, Liza Halliday, die Autorin von Asymmetrie, hatte tatsächlich zu Beginn der Nullerjahre eine Liebschaft mit dem Schriftsteller Philip Roth. Ein Verhältnis, das sich zu einer engen Freundschaft entwickelte. Und Ezra Blazer wiederum trägt ganz deutlich Züge des im Mai 2018 verstorbenen Roth. Es ist der erste raffinierte Schachzug von Liza Halliday, gleich zu Beginn ihres Debütromans beim Leser voyeuristische Erwartungen zu wecken. Der zweite raffinierte Schachzug ist der, diese Erwartungen dann auch noch zu erfüllen. Sex und Depression, Rücken- und Herzprobleme, der körperliche Verfall des alten Mannes, das ewige und vergebliche Warten auf den Nobelpreis, All das wird detailreich in einer Abfolge kurzer Szenen und in munterem Tonfall vor uns ausgebreitet.
Von seinem Bauch bis hoch zum Brustbein verlief eine reißverschlussähnliche rosa Narbe. Eine weitere Narbe zerteilte sein Bein von der Leiste bis zum Knöchel. Zwei weitere bildeten einen blassen Zirkumflexakzent über seiner Hüfte. Und das war nur die Vorderseite.
Die Asymmetrie des Titels, so könnte man vermuten, bezieht sich auf die ungleichen Machtverhältnisse. Doch der Eindruck täuscht. Denn Alice ist weder Opfer noch Mätresse. So wenig wie Ezra Blazer als bloßer Lustkreis daherkommt. Beiden Figuren lässt Halliday bei aller Direktheit der Schilderungen ihre Integrität. Zwar ist Blazer nicht frei von Eitelkeiten und Schrullen, und selbstverständlich bezahlt er diverse größere Rechnungen für Alice, weil er es kann und sie es gebrauchen kann. Doch wer hier wem überlegen ist und ob das überhaupt eine Rolle spielt, ist die Frage. Alice erscheint als eine selbstbewusste, selbstbestimmte und intelligente Frau und als intensive Leserin, die Ezra in ihren Gesprächen über Literatur auf Augenhöhe begegnet. Aus diesem unterhaltsam geschriebenen Dialogen heraus entwickelt Halliday den zweiten Teil von Asymmetrie.
Alice für ihren Teil begann ziemlich ernsthaft darüber nachzudenken, ob ein ehemaliges Chormädchen aus Massachusetts wohl in der Lage wäre, sich in die Gedankenwelt eines männlichen Muslims hineinzuversetzen, als sich Ezra wieder an sie wandte und sagte: »Mach dir um wichtig oder unwichtig keine Gedanken. Wenn etwas gut gemacht ist, gewinnt es ganz von allein Bedeutung.«
Die Ezra-Blazer-Geschichte bricht nach knapp 150 Seiten ab. Der darauf folgende zweite, etwa gleich lange Part des elegant komponierten Romans, baut genau auf dieser Überlegung auf. Er ist das Buch, das Alice schreiben wollte und nun offenbar geschrieben hat. Auf dem Londoner Flughafen Heathrow wird Amar ala Jafari festgesetzt. Ein männlicher Muslim Anfang 30. Genau jene Figur, in die hineinzuversetzen sich Alice als Herausforderung vorgestellt hat. Was Liza Halliday nun erzählt, ist eine zerrissene Biografie, die zwischen zwei Kulturen hin und her pendelt und die von den politischen Radikalisierungen der Zeit mitgerissen wird. Amar, geboren als Sohn irakischer Eltern in einem amerikanischen Flugzeug über kanadischem Luftraum, wird von den Behörden in Heathrow festgehalten und wie ein Terrorist verhört. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, in den USA aufgewachsen, hat dort studiert, in England ein Praktikum absolviert und wird nun plötzlich wie ein Feind behandelt. Und das, obwohl er das Land seiner Eltern mit fremden Augen betrachtet und beispielsweise die militärische Intervention im Irak 1998 nur medial vermittelt und in urbritischem Ambiente verfolgt hat.
Ich sah mir die Operation Desert Fox zusammen mit Alastair an, auf unseren angestammten Plätzen in The Lamp, wo weihnachtliche Dekoration von der Decke hing und auf dem Tresen ein lauwarmes Buffet aufgebaut war, mit Mince-Pies und einem kleinen Kessel voll Glühwein mit Brandy.
Im zweiten Teil von Asymmetrie wechselt Liza Halliday den Tonfall und die Perspektive von der dritten in die erste Person. Den Wechsel der Stimmlagen beherrscht sie glänzend. Keine Spur mehr von Gossip. Stattdessen gelingen ihr beklemmende Szenen. Zwischen den absurden, demütigenden Verhören am Flughafen erinnert sich Amar an sein Leben und an mehrere Reisen in den zerstörten Irak nach den Anschlägen des 11. September. Amars Bruder, der sich in den USA nie heimisch gefühlt hat, ist bereits Ende der 1980er Jahre in den Irak zurückgekehrt und arbeitet dort als Arzt. Er ist auch der Grund für Amars aktuelle Reise. In Amars Erinnerungen und Reflexionen schimmert genau jene Dringlichkeit durch, die Alice im ersten Teil des Romans als notwendige Bedingung von Kunst formuliert hatte. Das ist eine der Verbindungslinien, die den Roman in seiner Gesamtkonzeption zusammenhalten.
Sollte ich meinen vorherrschenden Eindruck während der insgesamt 7 Wochen beschreiben, die ich zwischen Dezember 2003 und Januar 2005 im Irak verbrachte, so würde ich behaupten, dass die Zukunft dort etwas ganz anderes bedeutet als in Amerika. Im Irak betrachtet man die Zukunft als eine sehr viel nebelhaftere Eventualität, falls man überhaupt davon ausging, sie noch zu erleben.
Die Asymmetrien in Hallidays Roman sind grundsätzlich und vielgestaltig, ohne aufdringlich präsentiert zu werden. Männer und Frauen, der Clash of Cultures, tödlicher Ernst gegen intellektuell brillierende Gesellschaftsspiele. Mit der Alice Ezra-Geschichte hat Liza Halliday einen Köder ausgelegt, um eben diese Erzählung dann auf brillante Weise zu konterkarieren. Wer befremdet sein sollte von der Sperrigkeit, von der bewussten Schroffheit, mit der zwei vermeintlich disparate Geschichten gegeneinander gestellt werden, wird von der literarischen Intelligenz, mit der Halliday die beiden Teile in einen sinnhaften Kontext stellt, wieder eingefangen. Philip Roth selbst hat das Manuskript von Asymmetrie noch gelesen und für gut befunden. Kein Wunder, löst es doch den Anspruch ein, den Ezra an Kunst gestellt hat. Wenn sie gut gemacht ist, gewinnt sie automatisch an Bedeutung.
Christoph Schröder über Liza Hallidays Roman Asymmetrie, ins Deutsche übersetzt von Stefanie Jacobs und erschienen im Hansa Verlag. Richard Farinha gehört zu den großen Unbekannten der US-amerikanischen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und gleichzeitig genießt der Autor, der nur einen Roman schrieb, im Literaturbetrieb durchaus Kultstatus. Wie ist das möglich? Am 8. März 1937 wurde er in New York geboren. Die Mutter eine Irin, der Vater ein Kubaner. So viel ist gewiss. Aber später dann verschwimmen Fakten und Fiktion in seiner Biografie. Und die biografischen Flunkereien haben sicherlich auch zur Legendenbildung beigetragen. Genauso wie sein früher Tod. Ein Motorradunfall im April 1966. Schon zu Studentenzeiten schrieb er kurze Geschichten. An der Cornell University lernte er den nicht minder geheimnisvollen Schriftsteller Thomas Pynchon kennen, der angeblich Farinhas ersten und einzigen Roman, und jetzt kommt ein wunderbarer Titel, Been Down So Long It Looks Like Up To Me, in mehreren Fassungen zu Gesicht bekam. Doch nachdem Farinha die Uni vor seinem Abschluss verlassen hatte, kümmerte er sich eher um seine musikalische Karriere. Er reüssierte als Folksänger und nicht wenige Kritiker sagen, er hätte auch Bob Dylan Konkurrenz machen können, wenn er nicht mit 29 Jahren gestorben wäre. Der besagte Roman mit jenem schönen langen Titel ist nun endlich ins Deutsche übersetzt und im Steidel Verlag veröffentlicht worden. Das Nachwort zu dieser Ausgabe hat Moritz Schäper geschrieben, den ich nun ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Herr Schäper.
Guten Tag, Herr Otte.
Bevor wir uns mit den vielen Geschichten rund um das Buch beschäftigen, würde ich mit Ihnen zunächst einmal über den Text sprechen. Held bzw. Antiheld ist der junge Nossos Papadopoulos, der sein Studium an der fiktiven Universität Athene wieder aufnimmt. Was ist denn das für ein Typ, dieser Nossos?
Ja, Nossos Papadopoulos ist allein schon wegen seiner griechischen Herkunft in diesem weißen, protestantischen, uramerikanischen Umfeld ein Außenseiter, ein aufbrausender Typ ist er, interessiert an psychedelischen Drogen, an bewusstseinserweiternden Dingen, Texten, Kunst, Kultur. Also breit interessiert, nur eben nicht in einem akademischen Rahmen, in dem man ihn zwängen möchte. Er ist jemand, der alles auf den Kopf stellt, alles auf den Prüfstand stellt und vor allen Dingen Probleme hat, die restriktive Sexualpolitik der damaligen Zeit und der Unileitung in diesem Roman zu respektieren.
Über die Sexualität werden wir gleich noch sprechen. Fangen wir mal an mit den griechischen Bezügen. Die Antike spielt von den ersten Seiten an eine wichtige Rolle. Sie wird bemüht, mal spöttisch, bewundern zugleich. Was für eine Odyssee tritt denn Nossos an?
Nossos ist eigentlich eine Figur aus einem klassischen Bildungsroman. Er sucht, wenn man so möchte, die Erleuchtung genauso wie die große Liebe, reist in diesem Roman durch ganz Amerika bis nach Kuba. Retrospektiv werden ganz viele Geschichten reingeholt, wie er dieses Land durchtrampt hat, was für Abenteuer er erlebt hat. Ja, der Bezug zur Antike ist, ja, wie soll man das sagen, er ist sehr lose, er schneidet sehr viel an, wie Farinha sowieso sehr viel Hochkulturelles anschneidet, aber ohne, dass man es irgendwie...
Ich habe mich gefragt, ob das Posertum ist. Ist dieser antiken Bezug nicht etwas wie eine Angeberei, eine literarische?
Es ist sicherlich eine kleine Angeberei, allerdings kann man fragen, ob es nicht auch eine Funktion hat. Und zwar ist Knossos dadurch eine Außenseiterfigur, die dieses amerikanische, elitäre Westküstenumfeld natürlich auch so ein bisschen jung aussehen lässt im Vergleich zu der großen, hohen griechischen Literatur oder griechischen Kultur. Das ist sicherlich eine der Überlegungen, die Farinha da bemüht hat. Ich gebe Ihnen recht, es ist sicherlich sehr viel Gepose dabei, weil diese ganzen Bezüge zur griechischen Literatur, die lassen sich nicht zusammenbinden, es wird einfach kein Schuh draus.
Die Geschichte spielt ja in den 1950er Jahren, das haben wir schon gesagt. Wie wird denn das universitäre Leben geschildert?
Das ist ganz interessant. Das wird einerseits als extrem ausschweifend beschrieben. Weiche Drogen, harte Drogen, sexuelle Ausschweifungen. Andererseits wird im Roman auch beschrieben, dass die Universitätsleitung Schritte einleitet, um eben dieses Ausufern der Sexualgebaren, vor allem der männlichen Studenten, einzuschränken. Und das ist in dem Roman dann auch der Punkt, wo sich dann Widerstand formiert, wo die Studenten plötzlich politisch aktiv werden. Das ist sicherlich leicht ironisch, weil sie sich eben organisieren, um sich auch ungestört weiterhin in den WG-Zimmern treffen zu können. Und das wird dann so ein bisschen als der Auftakt für die Studentenunruhen im Mai 1958 geschildert, die dann in Cornell, der Universität der Athene, die Stadt, in der der Roman spielt, nachempfunden ist.
Sie sehen das bei Farinha beschriebene Geschlechterverhältnis in Ihrem Nachwort ja durchaus kritisch. In welcher Weise ist dieses Erzählen denn eine Antwort auf die rigide Sexualmoral der 1950er Jahre in den USA? Oder inwieweit bleibt der Autor hier auch einem tradierten Machismo treu?
Er ist sicherlich sowohl eine Provokation auf die restriktive und verklemmte Sexualmoral dieser Zeit, als auch Letzteres. Also der Autor bleibt auch einem sehr machistischen Denkbild verhaftet. Die Sprache ist sehr provozierend und das ist sicherlich auch, was Knossos auszeichnet. Er ist so ein bisschen der Wirbelwind, der diese Welt aufreißt und der am Ende eben auch die Person ist, der diesen studentischen Aufruhr auslöst. Andererseits ist sein Umgang mit Frauen jetzt auch nicht sonderlich zimperlich. Die Befreiung der Sexualität ist vor allen Dingen die Befreiung der männlichen Sexualität. Die Frauen sind stöckelwild, werden gejagt und teilweise auch überredet zum Sex.
Ja, das beginnt ja schon direkt am Anfang, geht das ja so los. Man weiß da nicht so genau, ist das jetzt schon eine Vergewaltigung oder noch einvernehmlicher Sex. Sie setzen sich ja in Ihrem Nachwort auch ab vom durchaus persönlich gehaltenen Vorwort zu dem Roman, das kein anderer als der berühmte Thomas Pynchon geschrieben hat. Ich habe das schon erwähnt. Wie hat Pynchon Farinha überhaupt kennengelernt und wie oft ordnet der nun dieses Werk ein?
Pynchon und Farinha haben sich eben in Cornell kennengelernt. Es gab mehrere Berührungspunkte. Er war allerdings nicht sein Mitbewohner, wie es irgendwann mal im Guardian gestanden hat. Sie waren keine engen Freunde, aber es gab durchaus sowas wie Respekt und man hat auch zusammengearbeitet in studentischen Zeitungen. Pynchon ist extrem überzeugt von diesem Roman und ich denke auch nicht zu Unrecht. Er hat eine sehr, sehr hohe literarische Qualität und sehr viele originelle Wendung. Nichtsdestotrotz ist Pynchon vielleicht auch wegen der persönlichen Nähe dann ein bisschen zahm, wenn es darum geht, die Figur Knossos moralisch einzuordnen. Er spricht von der Figur als jemand, der sicherlich kein Mr. Perfect ist. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit. Es gibt am Ende auch eine Szene, in der er einer wahrscheinlich schwangeren Frau Heroin spritzt gegen ihren Willen. Das sind so Sachen, das geht über ein kein Mr. Perfect weit hinaus, meiner Meinung nach. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Das mag sein. Und vielleicht mag das auch einer der Gründe sein, warum es so lange gedauert hat, dass dieser Roman ins Deutsche übertragen wurde.
Handelt es sich überhaupt um einen autobiografischen Roman oder versagt diese Kategorie bei dieser Art von Literatur?
Naja, auch darum geht es ja in Pynchons Vorwort. Er legt die Lesart eines Schlüsselromans, die ja über biografische Lesarten funktioniert, absolut nahe. Und ich denke, das mag auch für bestimmte Ereignisse und bestimmte Figuren funktionieren. Im Großen und Ganzen ist der Roman aber zu breit angelegt und zu auserzählt, als dass er in dieser Kategorie Schlüsselroman aufgehen könnte. Also es gibt gerade in der Schilderung der Gegenkultur diesen schamanistischen Maler Black Nessie, der sich mit psychedelischen Drogen auskennt und versucht, mit Objekten Kontakt aufzunehmen. Oder den Botaniker David Green. Das sind so Figuren, die hätten in einem Schlüsselroman einfach keine Funktion. Und die machen diesen Roman aber eigentlich zu dem, was er ist. Oder die Kuba-Episode.
Wo ein Roman im Roman im Grunde genommen.
Absolut.
Ich habe eingangs davon gesprochen, dass Farin ja seinen Lebenslauf etwas frisiert hat. Was hat das er denn über sagen, sich ja. behauptet?
Ja, er hat von sich behauptet, dass er mit der IRA im Nordirland-Konflikt gekämpft hat, dass er mit Castro in den Bergen und in der Schweinebucht gewesen sei. All das sind sicherlich Märchen und das sind nur die größten Kategorien, mit denen er seinen Lebenslauf getunt hat. Das ist ganz interessant. In der amerikanischen Ausgabe im Autorenporträt werden diese Aussagen auch nach wie vor perpetuiert. Also man kann da immer noch lesen, dass er in der Schweinebucht gekämpft hat, was aber de facto widerlegt ist. Auch davon spricht Pynchon. Farinha war jemand, der gerne fabuliert hat, der es mit der Wahrheit im spöttischen Sinne nicht so genau genommen hat. Und das ist etwas, was sich in diesem Roman auch durchschlägt auf seine Figur Nossos Papadopoulos. Und das ist auch extrem interessant. Also die meisten guten Erzählerfiguren des 20. Jahrhunderts funktionieren ja über so eine Unzuverlässigkeit, die den Figuren nicht nur Charisma gibt, sondern auch eine gewisse Tiefe, etwas Geheimnisvolles, möchte man nennen.
Wie erklären Sie sich denn den Kultstatus des Textes? Lag es jetzt am frühen Tod des Autors, an eben den genannten biografischen Hochstapeleien oder auch an der zuweilen wilden Form, beispielsweise den schroffen Wechsel der Perspektiven oder dem, wenn man so will, coolen Sound?
Ja, letzteres ist sicherlich nicht zu verachten. Der coole Sound, der natürlich mit dieser biografischen Melange aus Mimi Bass, seine Ehefrau und der Schwager von Jean Bass und Bob Dylan, zeitweise bester Freund von Thomas Pynchon, auch wenn es de facto nicht so war, früh gestorben. All diese Sachen mögen sicherlich mit reinspielen, aber dass sich dieser Sound des Romans gut verbindet mit dem Sound des Musikers Farinha, mag sicherlich ein wichtiger Teil dieser Legendenbildung sein.
Mal abgesehen von all den Geschichten über den Roman, warum sollen wir das Buch heute noch lesen?
Das Buch ist nach wie vor unglaublich frisch, oder was heißt nach wie vor, es ist ja auch zum ersten Mal in deutscher Sprache zu lesen und die Übersetzung von Dirk von Gusteren ist ziemlich frisch, auch wenn gerade dieser Jugendsprech manchmal ein bisschen schwierig zu übersetzen ist. Es ist ein sehr feiner Blick auf die amerikanische Gegenkultur mit all ihren Widersprüchen, mit allen Selbstbezüglichkeiten, die in diesem Kampf um eine befreite Gesellschaft auch drinstecken. Und das macht das Buch nach wie vor aktuell, meiner Meinung nach. Dann muss man auch einfach sagen, es ist trotz seines teilweise latenten Chauvinismus extrem unterhaltsam, auch für Frauen.
Sehr lustig, würde ich auch zustimmen. Moritz Schäper war das über Richard Farinhas Roman Been Down So Long It Looks Like Up To Me, den, wir haben es gerade gehört, Dirk van Gunsteren für den Steidel Verlag ins Deutsche übertragen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Drought of will, lead me
Der neue Roman von Richard Powers wurde, der Nominierung für den Man Booker Prize sei Dank, mit maximaler Spannung erwartet, sodass der deutsche Verlag das Erscheinen der Übersetzung um Wochen vorgezogen hat. Sein deutscher Titel, Die Wurzeln des Lebens, setzt mal wieder auf die Wucht des Genitivs, wie schon Powers auch hierzulande sehr erfolgreiche Romane Der Klang der Zeit und Das Echo der Erinnerung. Und sein Thema ist derzeit in aller Munde, das geheime Leben der Bäume und wie der Mensch sie vernichtet. Julia Schröder hat sich angeschaut, ob aus all diesen erfolgversprechenden Zutaten ein guter Roman geworden ist.
Der neue Roman des US-Amerikaners Richard Powers ist wohl das, was gemeinhin als Buch der Superlative gilt. Er überblickt ganze Zeitalter. Er ist sehr dick. Und die eigentlichen Helden der Wurzeln des Lebens sind die größten Organismen der Erde, Bäume. Die Leser sehen die letzte überlebende amerikanische Kastanie wachsen, gedeihen und sterben, betreten ein Pappelwäldchen, das aus lauter Klonen einer einzigen Wurzel besteht, klettern auf einen uralten Redwood-Riesen, so hoch, dass in seiner ausladenden Krone Platz für eine ganze kleine Welt ist. Sie lesen von Terpenen und Phenolen, erweitern ihr botanisches Vokabular um die Namen Dutzender von Baumarten und erfahren von der unglaublichen Lebensfülle über und unter der Erde, dem faszinierenden Geben und Nehmen, das diese scheinbar so unveränderlichen Wesen unermüdlich um sich herum organisieren. Und immer wieder geht es um ihre überwältigende Schönheit.
Beim Anblick der Mammutbäume verschlägt es ihnen die Sprache. Selbst die jungen Stämme sind wie Engel. Und als sie nach ein paar Meilen an einem Riesen vorbeikommen, dessen erster aufwärts geschwungener Ast in 12 Metern Höhe ansetzt, ein Ast so dick wie im Osten die meisten Bäume, weiß er es. Das Wort Baum selbst muss wachsen, muss wirklich werden. Es ist nicht die Größe, die ihm den Atem raubt, oder nicht allein die Größe, es ist die dorische Vollkommenheit der kannelierten rotbraunen Säulen. Sie steigt aus und geht zu einer Gruppe von Riesen. Als er dazukommt, ist ihr Gesicht tränenüberströmt, die Augen flammend und feucht vor Freude.
Natürlich kommt auch dieser Roman nicht ohne Menschen aus. Die beiden verzückten Baumbewunderer, von denen hier die Rede ist, sind 2 von 9 Figuren, deren Schicksale Richard Powers auf verschlungenen und zum Teil arg gewollt anmutenden Wegen miteinander verflicht. Ihre aller Leben wird auf unterschiedliche Weise von Bäumen geprägt. Der Künstler Nick und die Studentin Olivia finden zueinander in der Mission, die letzten Redwoods an der Westküste vor den gewissenlos profitorientierten Investoren eines Holzkonzerns zu bewahren, die nochmal richtig abkassieren wollen. Im Kampf gegen Naturzerstörung und die Gleichgültigkeit des Gemeinwesens treffen die 2 auf 2 weitere Aktivisten, die Ingenieurin Mimi und den Kriegsveteranen Doug. Ihre Pfade kreuzt der Psychologe Adam und als Gruppe schlagen die 5 einen Weg ein, der eine von ihnen das Leben und 2 andere die Freiheit kosten wird. Ein weiteres Paar sind der Anwalt Ray und seine freiheitsdurstige Ehefrau Dorothy. Nach einem Schicksalsschlag bleiben ihnen nur noch die großen Romane der Weltliteratur und der Blick in ihren endlich wieder verwildernden Garten. Die volle Spannweite entfaltet der Roman bei 2 Figuren, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Neelay, nerdiger Sohn indischer Einwanderer, stürzt von einer Steineiche, sitzt fortan im Rollstuhl und verwendet seine komplette Energie darauf, mit seinem gigantischen Computerspiel Mastery die reale Natur zu übertreffen. Und schließlich die Biologin Dr. Pat Westerford. Sie hat nicht nur ihr Leben in den Dienst der Baum- und Waldforschung gestellt, sie versucht auch, gegen alle Widerstände, die Menschheit von der selbstmörderischen Vernichtung der natürlichen Ressource Wald abzuhalten. So bei einem Vortrag in Kalifornien.
Allein in dem Bundesstaat, in dem wir hier sind, ist 1/3 aller Waldflächen im Lauf der letzten 6 Jahre vernichtet worden. Das Leben ist so großzügig und wir sind so unersättlich. Aber nichts, was ich sagen kann, wird die Schlafwandler wecken oder begreiflich machen, dass dieser Selbstmord echt ist.
Wenn es um das Schreiben über Bäume und den Wald geht, sind deutsche Dichter seit Klassik und Romantik unermüdlich produktiv gewesen. Im 20. Jahrhundert ließ das spürbar nach. Den Grund fasste Bertolt Brechts Gedicht An die Nachgeborenen Ende der 30er Jahre in berühmte Verse. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Nun allerdings müssen die Nachgeborenen eine der größten andauernden Untaten genau darin erkennen, die Welt zu zerstören, in der, mit der und von der die Menschheit lebt. Von den ausgedehnten Urwäldern Nordamerikas sind nur noch Reste in Nationalparks und als schmale Kulisse neben Panoramastraßen übrig geblieben. Anderswo wird der Regenwald, das noch gar nicht erschlossene größte Heilmittellabor der Erde, für Soja- und Palmölplantagen abgeholzt. Hierzulande entzieht die forstwirtschaftliche Praxis, den Wald besenrein zu halten, zig Vogel- und Insektenarten den Lebensraum. Und für die zukunftslose Braunkohle muss der uralte Hambacher Forst weichen. Es ist also mitnichten ein unerhebliches Thema, dem Richard Powers sich zugewandt hat. Das Gespräch über Bäume hat in unseren Zeiten nichts Ablenkendes, Eskapistisches mehr, im Gegenteil. Das Problem des Romans »Die Wurzeln des Lebens« ist denn auch ein anderes. Richard Powers hat zuvor schon so herausfordernde Gegenstände wie Musiktheorie, Gentechnik, künstliche Intelligenz und Neurobiologie in den Mittelpunkt umfangreicher und gründlichst recherchierter Romane gestellt, und er ist unzweifelhaft ein Genie der intellektuellen Durchdringung komplexer Sachverhalte. Er ist auch ein genialer Konstrukteur literarischer Plots. Die Erzählmechanik, die in die Wurzeln des Lebens alles Mal um Mal zusammenfügt, ist durchaus fesselnd zu beobachten. Aber wieder und wieder und wieder gestaltet er seine Figuren weniger als Charaktere, die seine Leser wirklich etwas angingen, denn als Funktionsträger, die er mit wahnwitzigem Aufwand hinbaut, damit sie Wissen und Weisheiten, in diesem Fall über den Wald, von sich geben, die man ebenso gut in einem der Sachbuchbestseller von Peter Wohlleben, dem deutschen Waldpapst, nachlesen könnte. Zudem sind die Rollen so klar verteilt, dass die Leserin die blockbusterträchtige Verfilmung schon vor sich sieht. Hier die Aufrechten, der melancholische Sohn aus Norwegen stammender Bauern, die nach einer Nahtoderfahrung zum Wesentlichen bekehrte junge Hedonistin, die hochbegabte Tochter eines nur äußerlich erfolgreichen chinesischen Einwanderers, die aufopferungsvolle, zu Unrecht verlachte Forscherin und ihr spätes, leider vergängliches Glück, der verschrammte, aber gutherzige Bursche, der immer die Prügel kassiert. Dort die Lauen, von denen die einen gerade noch so moralisch davonkommen, während der andere die Strafe seines Versagens heroisch zu tragen lernt. Als Kontrastfigur und Verkörperung virtueller Dämonie schwebt in seiner künstlichen Parallelwelt ein zunehmend durchgeknallter Demiurg. Für die dramatischen Actionszenen stehen Polizisten und Holzarbeiter als ausnahmslos großmäulig gewaltbereite Knechte des Kapitals parat. Selbstredend ist am Ende nicht alle Hoffnung verloren, der fast verlöschte Funke lebt in Erleuchtung und Landart weiter und die Zerstörung hat nicht das letzte Wort. Roland Emmerich, übernehmen Sie.
Julia Schröder über den Roman »Die Wurzeln des Lebens« von Richard Powers, den das Übersetzerpaar Gabriele Kempf-Allier und Manfred Allier ins Deutsche übertragen hat. Erschienen ist der Roman im S. Fischer Verlag. Somebody wake me from the dream. I have been taken in so deep. To try and find a way to break through to the world from which you came. Take me from the whirlwind, free me. I will. Die 1962 in Chicago geborene Schriftstellerin Jennifer Egan arbeitet seit langem auch als Journalistin für den New Yorker und die New York Times. Viele ihrer Romanthemen beruhen auf Recherchen, die sie für diese Medien unternommen hat. Inzwischen hat sie 6 Bücher vorgelegt. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« hat sie den Pulitzer-Preis bekommen. Ihr neuer Roman »Manhattan Beach« ist nun in deutscher Übersetzung erschienen und Johannes Kaiser hat mit der Autorin über ihr Werk gesprochen.
You know, in a certain way it's the same every time in that.
Eigentlich ist es jedes Mal dasselbe. Mein Tor zum Roman öffnet sich stets durch einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit. Die klingen in mir nach und führen mich gewissermaßen in eine Welt, die mysteriös und voller Entdeckung steckt. In diesem Fall war es New York während des Zweiten Weltkriegs, das meine Neugier weckte. Ich wusste nicht viel über diese Zeit. Erst als ich mir Fotos von New York während des Zweiten Weltkrieges ansah, fiel mir auf, dass ganz viele Bilder das New Yorker Hafengebiet zeigten. Ich habe da begriffen, was ich intellektuell eigentlich schon wusste, dass das Hafengebiet die Gegend war, in der die meisten wichtigen Ereignisse der Stadt stattgefunden haben.
Jennifer Egans neuer Roman Manhattan Beach taucht tief in diese New Yorker Welt während des Zweiten Weltkriegs ein. Auf den Werfen prüften, bauten oder reparierten Frauen statt Männer Teile für neue Kriegsschiffe, weil die als Soldaten an der Front waren. Zu diesen jungen Arbeiterinnen gehört auch die selbstbewusste, eigensinnige Anna, die sich allerdings in den Kopf gesetzt hat, Taucherin zu werden. Ist ein harter und mühsamer Weg, denn sie dringt in eine absolute Männerdomäne ein und muss sich die Anerkennung ihrer Kollegen mühsam erkämpfen. Jennifer Egans Anna hat zwar so nie existiert, es gab damals keine Marinetaucherin, aber sie steht stellvertretend für all die Frauen, die damals ungewöhnliche Jobs ausübten.
In general, I love writing about.
Ganz grundsätzlich liebe ich es, über Zeiten zu sprechen, in denen die Regeln aus diesem oder jenem Grund außer Kraft gesetzt worden sind. Im Fall des Zweiten Weltkriegs wurden Frauen aufgefordert, Dinge zu tun, die sie nicht nur vorher noch nie getan hatten, sondern von denen man auch gesagt hatte, dass sie dazu gar nicht in der Lage wären. Diese Art von Turbulenzen während der Kriegszeit, in der sich die Leute veränderten, anderes ausprobierten, hat mich als eine Arena interessiert, in der man weibliche Stärken ausprobieren konnte.
In which to explore female strength.
Anna, die sich gegen alle Widerstände durchbeißt und Erfolg hat, tatsächlich Marinetaucherin wird, hat kein leichtes Leben. Der heißgeliebte Vater, der sie als kleines Mädchen während seiner Arbeit überall mit hinnahm, ist von einem Tag auf den anderen verschwunden. Zu Hause wartet eine schwerbehinderte Schwester auf sie, die auf die ständige Pflege der Mutter angewiesen ist. Sie liebt ihre Schwester, die weder reden noch irgendetwas selbstständig machen kann, auch wenn sie weiß, dass deren Leben kurz bemessen sein wird. So selbstbewusst Anna auf der Werft auftritt, so unerfahren und naiv ist sie Männern gegenüber. Als eine Freundin sie dann mit in einen angesagten Nachtclub mit Musik und Tanz mitnimmt, lernt sie dessen Besitzer Dexter Stiles kennen. Er ist der zweite wichtige Protagonist in Egans Roman, ein Mann aus New Yorks Unterwelt, der Mobster-Szene, die mit Alkoholschmuggel während der Prohibition mächtig und reich geworden ist. Es ist auffällig, wie oft dieser kriminelle Untergrund in Romanen New Yorker Schriftsteller auftaucht. Für Jennifer Egan gehört er unabdingbar mitten in diese Zeit.
Everyone seemed to know a gangster or live in the same building as a gangster.
Das kann man sich heute nur schwer vorstellen, hat sich bei meinen Recherchen aber immer wieder gezeigt. Jeder schien einen Gangster zu kennen oder lebte im selben Gebäude wie ein Gangster. Gangster war eine Art legitimer Jobbeschreibung in den Nachwehen der Prohibition. Mich interessierte das Rätsel, das diese Gangster umgab, als nach der Prohibition die enormen Geldmengen, die damals verdient worden waren, nicht länger existierten und man sich anderen Aktivitäten zuwandte, die viel unsicherer waren, wie harte Drogen oder Prostitution. Zugleich wurde das Gangsterleben viel blutiger und tödlicher. Mich interessierte die Vorstellung von einem Gangster, der eigentlich gar nicht in dieses Geschäft einsteigen, vielmehr in die Legitimität überwechseln wollte. Doch die Mainstream-Welt wollte ihn nur in der Rolle als Gangster akzeptieren. Dieses Dilemma hat mich fasziniert. Das hatte ich vorher in der Literatur noch nicht entdeckt.
But that dilemma was what appealed to me. And I didn't feel that I had actually seen that in fiction before.
Wir treffen hier auf ein wohl typisch amerikanisches Phänomen.
die Sympathie für clevere Verbrecher, für Gentleman-Gangster, für intelligente, skrupellose Kriminelle. Die amerikanische Literatur ist voll von ihnen und auch Jennifer Egan konnte dem nicht widerstehen, schuf Dexter Stiles.
I was pretty crazy about him. Any person I write about is going to be, to me, sympathetic.
Ich hatte an ihm einen Narren gefressen. Jede meiner Figuren ist mir sympathisch. Das bedeutet nun nicht, dass ich genauso wie sie handeln würde. Er ist ein Mörder, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Er ist ein gewalttätiger Mensch. Um über jemanden zu schreiben, muss man seine Entscheidungen von innen heraus verstehen. Sozusagen aus dem Bauch heraus fühlen, was ihn motiviert und bewegt. Auf ihn wartet eine Menge Ärger. Ich fand ihn unwiderstehlich.
He has a lot of trouble waiting and I found him pretty compelling.
Annas und Dexters Leben kreuzen sich mehrfach in Egans Roman. Sie fühlen sich voneinander angezogen, obwohl klar ist, dass eine Liebesbeziehung keinerlei Zukunft hätte. Anna hat den weitaus älteren Mann bereits als kleines Mädchen zusammen mit ihrem Vater zu Hause besucht. Erst jetzt begreift sie, dass ihr Vater damals Botengänge für die extrem korrupte irisch-amerikanische Hafengewerkschaft erledigte und dann für die Mobster zu arbeiten begann, bis er plötzlich verschwand. Lange lässt Jennifer Egan offen, ob er vor der Familie geflohen ist, vor der behinderten Tochter, für die er sich schämte, oder umgebracht wurde, oder vor den Gangstern geflohen ist. Ohne zu viel zu verraten, die Geschichte von Annas Vater Eddie ist die dritte, die uns durch den Roman bis zum Ende begleitet. Immer wieder wechselt Jennifer Egan zwischen ihren drei Protagonisten hin und her, malt deren Leben detailreich und sehr anschaulich aus, lässt die Zeit bildhaft für uns aufsteigen, erzählt klassisch chronologisch. Das ist für eine Schriftstellerin sehr ungewöhnlich, die bislang mit literarischen Formen und Strukturen gespielt, sogar einen Twitter-Roman geschrieben hat und zu den postmodernen Erzählerinnen gerechnet wird. Doch bei Manhattan Beach war alles anders.
What I found was that irony.
Ich fand heraus, dass Ironie und Fragmentierung, zwei der großen Werkzeuge, die ich in Der größte Teil der Welt benutzt habe, hier nicht zum Erfolg führen würden. Die Geschichte erforderte ein viel direkteres Erzählen, um funktionieren zu können. Wenn man über Mord, Schiffsunglücke und das Überleben auf dem Meer spricht, ist es schwer, Ironie und Fragmentierung einzusetzen. Das funktioniert einfach nicht und ist auch nicht, was wir lesen wollen. Es gibt kaum etwas Schwierigeres, als diesen alten, traditionellen Stil beizubehalten. Es ist eine ziemlich große Herausforderung, diese riesigen, wilden, dramatischen und gewaltsamen Szenen zu schaffen. Doch es hat mir viel Spaß gemacht.
Das kann man spüren. Herausgekommen ist ein aufregender, klassisch erzählter Roman, der uns in drei Schicksale entführt, die uns berühren, mit denen wir mitbangen, mitfühlen. Jennifer Egan beherrscht auch dieses Genre perfekt.
Ein Beitrag von Johannes Kaiser war das, und zwar über Jennifer Egans Roman Manhattan Beach, der von Henning Ahrens übersetzt worden und im S. Fischer Verlag erschienen ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von dem deutsch-amerikanischen Duo Lambert und Decker und dem Album We Share Phenomena. Für die Technik dieser Sendung war Rudyard Hasel zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Out of myself for a sense of relief.